Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtabschnitt zum heutigen Erntedanktag steht im Lukasevangelium Kapitel 12, die Verse 15 bis 21. Jesus sprach zu denen, die vom Volk um ihn her standen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und darin will ich sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Herr Jesus Christus, rühre du uns an durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schon viele Jahre her. Wir begegneten uns in einem Ort in der Nähe von Marburg. Er ein Bettler, ich eine Diakonisse. Wir wechselten einige Worte miteinander und unter anderem sagte dieser Bettler: Ja, Schwester, es muss auch arme Leute geben. Ich erwiderte: Ich bin auch nicht reich. Darauf er: Aber Sie haben ein Zuhause. Das meine ich mit reich. Die Begegnung hat mich sehr berührt und ist mir in Erinnerung geblieben. Reich sein, so habe ich die Predigt überschrieben. Und das ist auch mein erster Punkt. Reich sein. Ich möchte Sie einfach mal fragen: Was verstehen Sie unter reich sein? Rufen Sie es einfach rein. Ich wiederhole es, damit alle es verstehen können. Und ich bitte mal den David Neiden, da einiges dann, was Sie sagen, auf der Flipchart zu notieren. Reich sein. Was verstehen Sie darunter?
Geld haben.
Geld haben. Viel Geld haben wahrscheinlich, ne? Ja. Gesundheit, habe ich gehört. Beziehung, schreiben Sie ruhig richtig groß dafür. Da ist auch noch ein dicker Stift. Ja, also Gesundheit, Beziehung, habe ich gehört. Kinder haben. Freunde. Im Frieden leben dürfen. Mehr haben, als man braucht. Zufriedenheit. Ja, Genügsamkeit.
Dankbarkeit.
Jetzt müssen wir mal gerade warten, bis der David das geschrieben hat. Zufriedenheit war das. Genügsamkeit.
Demut.
Kleinen Moment. Genügsamkeit, Dankbarkeit war noch. Demut. Ja, kann weitergehen. Gute Nachbarn. Und da war noch was, habe ich aber nicht verstanden. Glaubensgewissheit.
Blumen im Garten.
Ja, Blumen im Garten.
Zeit haben. Lebendigkeit. Nochmal? Wald vor der Tür. Wald. Den Wald vor der Tür. Kann man Waldbaden machen? Geborgenheit. Wasser haben. Demokratie. Ja, Tiere haben. Liebe. Ja, vielen Dank. Da haben wir doch ganz schön viel zusammengetragen. Das ist sehr schön. Und wenn wir da gucken, vielen Dank, da gibt es materielle Güter, Geld haben und mehr haben, als man braucht. Aber es gibt auch ganz viele Worte, die drücken Beziehung aus. Beziehung steht auch oben, aber Zeit kann man nicht in Geld irgendwie auszahlen. Kinder, Freunde, Frieden, Zufriedenheit, Genügsamkeit, Dankbarkeit, Demut, alles Worte, die jetzt nicht mit Materiellem zu tun haben, das kann man nicht in Geld darstellen. Blumen, also alles, was das Leben einfach schön macht. Demokratie, Liebe, Tiere, Geborgenheit, Lebendigkeit, Glaubensgewissheit, gute Nachbarn, Freunde. Also vielen Dank nochmal. Das ist wirklich was, wo wir weiter drüber nachdenken können. Was Sie gesagt haben, das unterstreicht auch, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das sagt Jesus ziemlich am Anfang des Predigtabschnitts. Also das Geld allein, das macht noch nicht wirklich ein wirkliches Leben aus. Jesus sagt diesen Satz im Zusammenhang mit einem Erbstreit. Da will jemand einen Rat von ihm haben im Erbstreit. Und dann gibt er keinen Rat, sondern er warnt stattdessen vor der Habgier und gibt zu bedenken, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Anders ausgedrückt, es gibt mehr in dieser Welt als Geld und Gut. Und das sehen wir hier auf der Tafel. Wenn es nur ums Mehr haben wollen geht, dann werden wir blind für das, was wirklich zählt und das Leben reich macht. So ging es dem reichen Kornbauern. Und mein zweiter Gedanke ist, in Beziehung leben. Jesus beginnt das Gleichnis mit den Worten, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Ich finde das interessant, dass er nicht von einem Kaufmann spricht, der mit kluger Strategie einen hohen Überschuss erzielt hat. Nein, der reiche Mensch, von dem Jesus spricht, ist ein Landwirt, vielleicht ein Großgrundbesitzer. Als Landwirt ist er mit seinen Arbeitern in großem Maß abhängig vom Wetter, insbesondere auch in der damaligen Zeit. Er ist angewiesen auf Sonne, Wind und Regen und noch so vieles mehr, was er nicht in seiner Hand hat. Wir haben das eben gesungen im Lied. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Frucht reift in einem Lebenszusammenhang und unter bestimmten Bedingungen. Da braucht es den Boden, da braucht es die Arbeit des Menschen, da braucht es das Wetter, das Wunder des Wachsens, Gott, der all das schenkt. Diesen Lebenszusammenhang haben Menschen in Werder in diesem Jahr erlebt und sich da hinein einbinden lassen. Und wir freuen uns an den schönen Früchten, die hier vorne liegen. Und an dem, was auch verarbeitet worden ist, zu Marmelade zum Beispiel oder zu Brot. Und diese Früchte lohnen doch auch die Arbeit von denen, die gesät, gepflanzt, gehegt und gepflegt haben. Frucht ist eben neben der Arbeit und dem Einsatz von Menschen und Maschinen von Gott und seinem Segen abhängig. Dass etwas wächst und geerntet werden kann, das ist ja gar nicht selbstverständlich. Gewiss haben sich in Marokko, in Libyen, in Griechenland, in Kanada, in Ostafrika, in der Ukraine und an vielen anderen Stellen dieser Erde auch Menschen gemüht und gesät und auf Ernte gewartet. Doch Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, Dürrekatastrophen oder Krieg haben alles zunichte gemacht. Wir feiern heute Erntedank und machen uns bewusst, wir haben viel Grund, Gott Danke zu sagen für die Ernte in diesem Jahr und für alles, was auf den Feldern gewachsen ist, hier in Deutschland und anderswo, wo unsere Lebensmittel herkommen. Und unser Dank gilt auch den Menschen, die dafür gearbeitet haben, die sich Hitze und Kälte, Wind und Regen ausgesetzt haben. Sie können gerne mal überlegen, wie lange es braucht oder wie viele Menschen es auch braucht, damit eine Kartoffel zum Beispiel auf ihren Teller kommt. Und da merken wir, wie wir auch auf andere Menschen angewiesen sind. Wir machen das alles nicht selber und wir brauchen auch Gott. Und übrigens, Danke sagen, das tun wir in aller Regel nicht uns selbst, sondern wir danken einem anderen Menschen oder wir danken Gott. Und das, also Danke ist wirklich auch ein Beziehungswort. Danken stärkt die Beziehung, Danken bringt Wertschätzung zum Ausdruck, auch füreinander. Vor allen Dingen, wenn der Dank von Herzen kommt. Und so kann der Erntedanktag auch ein Tag sein, an dem wir überlegen, was in unseren Beziehungen gewachsen und geworden ist, in der Beziehung zu Gott und auch zu Menschen. Ein Tag, an dem wir Gott und Menschen Danke sagen, auch für das, was sie in unser Leben investiert haben, was in unserem Glauben und unserer Beziehung untereinander gewachsen ist, was die Beziehungen gestärkt hat. Das ist so eine Frage, wo Sie mal weiter überlegen können, wem möchte ich heute Danke sagen? Bei jenem reichen Mann im Gleichnis ist die Ernte offenbar überreich ausgefallen. Seine Reaktion, er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Jenem Menschen kommt offenbar nicht der Gedanke, Gott oder seinen Arbeitern Danke zu sagen. Und von Beziehungen, die darüber hinaus das Leben nähren, lesen wir auch nichts. Er fragt Gott nicht, wie er einsetzen soll, was ihm so über Erwarten zugefallen ist. Er berät sich mit keinem Menschen. Er hat auch nicht vor, etwas abzugeben. Es geht ihm nur um sich selbst. Wir erfahren, finde ich ganz interessant, er denkt bei sich selbst, er spricht zu sich selbst, er sorgt für sich selbst, scheinbar auch für seine Seele. Doch die Seele hat andere als nur materielle Bedürfnisse. Wie soll sie essen und trinken und ohne Sorge sein, ohne Beziehungen? Wie soll sie sich nähren? Klar, der Mann tut, was vernünftig ist. Er entwickelt eine Strategie und plant die nächsten Schritte. Er übernimmt Verantwortung für das, was ihm anvertraut ist. Das ist wichtig und richtig. Dagegen ist gar nichts zu sagen. So hat seinerzeit auch Josef dem Pharao in Ägypten geraten, im Blick auf die bevorstehenden fetten Jahre. Sorge dafür, lass Verantwortliche den ganzen Ertrag der guten Jahre, den Überschuss sammeln, dass sie das Getreide aufhäufen in Kornhäusern des Pharaos, zum Vorrat in den Städten und es verwahren. Allerdings, Josef tut das mit einem ganz anderen Ziel, nämlich damit für Nahrung gesorgt ist für das Land in den 7 Jahren des Hungers, die danach kommen werden, und das Land nicht vor Hunger verdirbt, so steht es in der Bibel. Reichtum ist eine gute Gabe Gottes. Wer reich ist, hat die Chance, viel Gutes zu tun. Verantwortung wahrnehmen vor Gott, für den Nächsten und für sich selbst, für die eigene Seele, das ist wichtig. Die Seele wird nicht von Materiellem satt. Das Wort Seele steht in der Bibel manchmal für den Menschen selbst oder auch für das Leben selbst. Die Seele ist das, was einen Menschen ausmacht. Sein Denken, Wollen, Fühlen kommen da zusammen. Und die Beziehungswörter, die Sie genannt haben, die sind da ganz wichtig für die Seele. Dadurch wird sie genährt. Und zur Ruhe kommt sie da, wo sie Frieden findet mit Gott, durch Jesus Christus. In einem alten Lied heißt es: Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Ach, bietet die Welt keine Freistatt mir an, wo Sünde nicht kommen, nicht anfechten kann? Nein, 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 hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht. Also bei Jesus. Da findet die Seele zur Ruhe, da findet sie Frieden in ihm und durch das, was er getan hat. Das zählt, das reicht, davon können wir leben. Ein dritter Gedanke: mit Ewigkeitsperspektive leben. In einer meiner früheren Gemeinden erzählte ich das Gleichnis vom reichen Kornbauern einmal in einem Familiengottesdienst. Und ich fragte dann in die Runde hinein: Was hat der reiche Mann vergessen? Stille in der Kirche. Auf einmal meldet sich ein 8-9-jähriger Junge zu Wort und ruft in die Stille rein: Sein Testament. Ja, es ging in der Kirche wie bei Ihnen auch. Die Leute haben gelacht. Doch eigentlich hat der Junge ja recht. Wir haben schon festgestellt, was der Mann so alles vergessen hat. Gott und die Mitmenschen, letztlich auch sich selbst. Der materielle Reichtum hat ihn quasi blind gemacht. Das kann passieren. Der Mann hat vergessen, Danke zu sagen, in Beziehung zu leben, mit Gott, mit den Menschen, auch mit sich selbst. Auch wenn er so gedacht hat, alles nur für mich. Letztlich hat er da sich selber gar nicht im Blick gehabt und was seine Seele eigentlich braucht. Ja, und er hat vergessen, dass er einmal sterben muss, dass sein Leben endlich ist und dass das letzte Hemd keine Taschen hat, wem dann alles gehören soll. Ja, sein Testament. Und dass er vor Gott stehen wird und dass da anderes zählt als der materielle Reichtum. Nach seinem Selbstgespräch meldet sich unvermittelt Gott zu Wort und sagt: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele, also dein Leben, von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Zwar kann moderne Medizin heute das Sterben hinauszögern, doch den Tod können wir nicht aus der Welt schaffen. Sein Leben hat letztlich niemand von uns in der Hand. Das hat der Mann vergessen, sein Testament zu machen. Und was noch viel wichtiger ist, für seine Seele zu sorgen, für ihre Rettung, für ihr Heil. Die Ewigkeitsperspektive hat er vergessen. Wie es ausgeht, ob der Mann noch mal seinen Sinn ändert, bevor er stirbt, das bleibt offen. Da lässt Jesus seine Hörerinnen und Hörer und auch uns nachdenklich zurück. In Psalm 90 bittet der Beter Gott: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Es ist so, wenn wir vom Ende her denken, dann bekommt vieles im Leben nochmal ein anderes Gewicht. Da setzen wir möglicherweise die Schwerpunkte anders. Da wird deutlich, was wirklich wichtig ist und zählt in diesem Leben und nach diesem Leben. Das entsprechend aufzugreifen und im Leben zu gestalten und das Leben auch zu feiern dabei, das meint der Beter wohl mit klug werden. Jesus schließt das Gleichnis mit den Worten: So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus macht nicht die gute Ernte und auch nicht den Reichtum madig. Beides sind gute Gaben Gottes. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und ob wir das Wesentliche im Blick haben und reich bei Gott sind. Reich bei Gott werden wir weder durch Besitz noch durch Leistung noch durch gute Taten. Reich bei Gott werden wir durch Jesus Christus, indem wir in ihm den Schatz und die Liebe unseres Lebens entdecken. Und indem wir auch unsere Nächsten, unsere Mitmenschen im Blick haben, indem wir unser Leben nach seinem Wort ausrichten, dass es Gestalt gewinnt in unserem Leben und indem wir teilen, was wir haben, himmlische und irdische Güter. Kurz, indem wir mit Ewigkeitsperspektive leben. Reich sein, was hat der Bettler damals gesagt? Sie haben ein Zuhause, das meine ich mit reich. Und ich ergänze noch, ja, ein Zuhause in der Liebe Gottes zu finden und seine Mitmenschen im Blick haben, das macht wirklich reich. So jemand lebt in der Beziehung und mit Ewigkeitsperspektive. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.